HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, Ihnen einen schönen Sonntag. Seit mehr als 10 Jahren schon beschäftigen die zahlreichen Fälle von sexualisierter Gewalt durch Priester die katholische Kirche. Noch immer sind nicht alle Fakten auf dem Tisch, noch immer sind nicht alle Fälle aufgearbeitet. In dieser Woche nun hat das Bistum Limburg einen umfangreichen Bericht über Missbrauchsfälle vorgelegt. Was darin zu lesen ist, stellen wir gleich vor. Außerdem in dieser Ausgabe von Himmel und Erde. Kirche digital. Die evangelische Kirche untersucht neue Gottesdienstformen in der Corona-Krise. Prophet, Mahner, Seelsorger. Der Theologe und Bestsellerautor Eugen Drewermann ist gestern 80 Jahre alt geworden. Und dann ist da noch unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Daran geht es heute um radikale Meinungen und die Frage, wie wir mit unterschiedlichen Ansichten umgehen können. Ich meine ja nur unser Sonntagsthema heute. Betroffene hören, Missbrauch verhindern. Diese zwei programmatischen Stoßrichtungen standen gleich als Überschrift über einem Studienprojekt im Bistum Limburg. Experten haben Fälle sexuellen Missbrauchs im Bistum in den zurückliegenden 70 Jahren untersucht, den Umgang damit analysiert und zugleich Vorschläge für die Zukunft gemacht. In dieser Woche wurden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Keine leichte Kost.
Das tut weh. So beschreibt Bischof Georg Betzing die über 400 Seiten Bericht. Denn hier ist nichts geschönt. Ein Dreivierteljahr lang haben Betroffene, Kirchenvertreter und externe Experten vergangene Missbräuche aufgearbeitet und sich überlegt, was sich an der katholischen Kirche ändern muss. Harte Kost. Vielen dauert das alles zu lange. Dafür hat Ingeborg Schillei als Präsidentin der Diözesanversammlung im Bistum Limburg Verständnis. Sie ist sich aber sicher, dass es sozusagen Klick gemacht hat und sich jetzt vieles in ihrer Kirche ändern wird.
Ich bin davon überzeugt, dass sich da was ändert. Zwar nicht morgen, sofort, aber dieses Umdenken, dieser Perspektivwechsel, der wurde verinnerlicht. Und an dem wird weiter gearbeitet.
Ein bisschen was hat sich sogar schon getan. Die Aufarbeitung war bisher transparent. Jeder kann die Berichte nachlesen und zum ersten Mal wurden auch Externe mit einbezogen. Eine davon ist Claudia Burgsmüller, Juristin aus Wiesbaden. Sie hat die Projektgruppe kritisch von außen begleitet. Mit dem Ergebnis jetzt ist sie zufrieden.
Ich denke schon, dass diese Ergebnisse, die jetzt in ein Implementierungsprogramm eingeflossen sind, respektabel sind und dazu geeignet sind, die männerbündischen Strukturen, die klerikalistischen Strukturen im Bistum Limburg zumindest anzukratzen und Vertrauen bei Betroffenen zu schaffen, dass sie sich hier anvertrauen können, dass ihnen hier Gehör gegeben wird.
Auf Bischof Betzing kommt ein gehöriges Stück Arbeit zu. Er will die vorgeschlagenen Maßnahmen umsetzen. Dabei will er klein anfangen, mit einer externen Ombudsstelle und einer klaren Personalaktenführung. Doch das wird nicht alles gewesen sein.
Es sieht so aus, als dass wir wirklich viele der Strukturen des Bistums einmal von links nach rechts stülpen müssen. Aber das wird notwendig sein, um einen solchen Kulturwandel zu bewerkstelligen. Also viel, viel Arbeit, aber viel, viel Energie, die da ist. In der Dokumentation wird das deutlich. Enorm viel Energie und die spüre ich auch jetzt.
Bischof Betzing will einen Kulturwandel in seinem Bistum. Das hat er deutlich gemacht. Frauen sollen mehr Entscheidungsmacht bekommen und auch Kinder und Jugendliche sollen mehr eingebunden werden. Doch noch ist nichts davon umgesetzt und auch noch nicht klar, wie lange es dauert, bis alle 61 Maßnahmen umgesetzt werden. Aber der Prozess wird von einer eigenen Kommission überwacht werden. Auch das ist neu.
Das Bistum Limburg hat Fälle sexueller Gewalt durch Priester in den vergangenen 70 Jahren untersucht und Vorschläge für Änderungen in der Zukunft gemacht, hr-Inforeporterin Anne-Kathrin Hochstrat berichtete. Vom Corona-Lockdown waren ja auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften betroffen. Ab Ende März gab es in vielen Kirchen keine Gottesdienste mehr. Viele Gemeinden haben dann das Internet entdeckt, haben auf ihren Homepages und bei YouTube digitale Gottesdienste gesendet, in den unterschiedlichsten Formaten. Die evangelische Kirche in Deutschland hat jetzt eine Zwischenbilanz gezogen, welche neuen kirchlichen Formen da entstanden sind. Die Präsentation in dieser Woche lief übrigens auch digital als Videopressekonferenz.
Die Corona-Krise hat in den evangelischen Kirchen in Deutschland einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Dieses Fazit zieht die Kirchenleitung der EKD aus einer repräsentativen Studie, in der sie digitale Ersatzangebote für Gemeindegottesdienste untersucht hat.
Es gilt für unsere Kirche auch insgesamt, dass wir da eine Explosion von Nutzung von Digitalität, in diesem Fall notgedrungen, aber dann sehr schnell auch zur eigenen Sache gemacht erlebt haben.
So der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Heinrich Bedford-Strohm, bei der Vorstellung der Studie.
Da bin ich auch ein bisschen stolz auf unsere Kirche, die ehrenamtlichen, die hauptamtlichen Mitarbeiter, wie sie da reagiert haben. Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die Kirche sich weggeduckt hat.
Ein Vorwurf, der den Kirchen in den letzten Wochen von verschiedenen Seiten gemacht wurde. Die Evangelische Kirche hat in der Studie die Formate untersucht, die Kirchengemeinden online als Ersatz für reguläre Gottesdienste angeboten haben, als diese wegen der Schutzmaßnahmen vor Covid-19 verboten waren.
Es hat einen Digitalisierungsschub gegeben. 81% der Gemeinden haben angegeben, dass sie ein digitales Verkündigungsangebot produziert und angeboten haben. Und 78% haben angegeben, dass sie erst durch die Corona-Krise digitalisiert worden sind.
Sagt Daniel Hirsch, der die Untersuchung leitete. Auffällig sei auch die Entwicklung weg vom geschriebenen Wort. Vor der Corona-Krise hätten Gemeinden vor allem Texte online gestellt. Während der Gottesdienstverbote sei dann sprunghaft das Angebot an Videos und die Nutzung von Plattformen wie YouTube angestiegen. Begeistert ist man bei der Evangelischen Kirche vor allem über die Nutzerzahlen. Im Vergleich zum regulären Sonntagsgottesdienst seien die um gut 250% gestiegen, sagt Hirsch.
Insofern würden wir auch die These vertreten, dass Kirche während der Corona-Krise und gerade in Krisen beweist sich das, dass Kirche Lebensrelevanz hat.
Man erreiche offenbar digital mehr Menschen als mit klassischen Gemeindegottesdiensten in der Kirche vor Ort, so der Ratsvorsitzende Bedford Strohm. Deswegen wird es auch in Zukunft sicher mehr gemischte Gottesdienstformate geben, die zum Beispiel online und vor Ort stattfinden und in denen man sich beispielsweise durch Chatprogramme am Gebet beteiligen könne.
Also warum nicht in einem normalen Sonntagsgottesdienst über elektronische Medien Menschen reinholen, die in diesem hybriden Format vielleicht von außen was zu sagen haben? Warum nicht auch Gebetsbitten live einblenden? Ich glaube, das wird eine größere Rolle spielen.
So positiv das Ergebnis der Studie für die EKD auch sein mag, es wird auch Diskussionen auslösen. Danach nämlich, welchen Stellenwert eigentlich der traditionelle Gottesdienst am Sonntag künftig haben wird, vor allem angesichts anstehender Strukturreformen und Sparmaßnahmen.
Digitalisierungsschub. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat untersucht, welche Formen von Online-Angeboten Gemeinden während der Corona-Krise entwickelt haben. Kirsten Dietrich berichtete. Eugen Drewermann, weltweit bekannter katholischer Theologe und Psychotherapeut aus Paderborn, ist gestern 80 Jahre alt geworden. Seine tiefenpsychologisch begründete Kirchenkritik kostete ihn Anfang der 90er Jahre die Lehrerlaubnis und das Priesteramt und machte ihn doch zu einem der bekanntesten Theologen Deutschlands.
Das Alter nimmt Eugen Drewermann nichts von der Dringlichkeit, mit der er sein Verständnis der christlichen Botschaft vermittelt.
Das Leben ist die Botschaft. Und nicht zu suchen auf den Friedhöfen.
Oder im leeren Grab Jesu in der biblischen Ostererzählung.
Die Frage ist an jedem Grab, soll der Tote bei uns das letzte Wort behalten? Ist das Zeugnis der Sinne das letzte, was wir besitzen? Der Zerfall des Körpers bis zum letzten Gammaquant?
Der nun 80-jährige Theologe glaubt, dass es egal ist, ob das Grab Jesu leer war oder nicht. Für ihn geht es darum, dass die Geschichte auf eine andere Wirklichkeit verweist.
Gott ist stärker als der Tod. Das ist nicht zu sehen, aber dafür gibt es Symbole.
Auferstehung und Himmelfahrt, die Jungfräulichkeit Marias, das sind für Eugen Drewermann Symbole. Schon als junger Priester wollte der Bergmannssohn die Bibel lesen wie Literatur.
Dichtung ist ja nicht unwahr, nur weil sie historisch keine äußere Realität mitteilt. Sie ist wahr, weil sie in unserem Herzen etwas verändert.
Die Bibel lesen wie Dichtung, wie Märchen, mit dem Blick der tiefen Psychologie auf ihre Bilder und Symbole. Diese Lesart, die Drewermann in der 68er-Zeit mit einer psychoanalytischen Ausbildung untermauerte, brachte ihm Ärger mit seinem Bistum Paderborn ein und 1991 den Entzug der katholischen Lehrerlaubnis.
Ich bin nach dem Lehrverbot vom Priesteramt suspendiert worden und im Alter von 65 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten.
Statt Predigten hält Eugen Drewermann seit 28 Jahren Vorträge vor vollen Sälen, schreibt Bücher und arbeitet bis heute als Therapeut. Theologie und Therapie kreisen in Drewermanns Werk um ähnliche Grundfragen.
In der Psychotherapie sind es fast immer die gleichen. Die Angst, nicht wirklich anerkannt zu sein, nicht wirklich geliebt zu werden, keine Bedeutung zu haben, im Grunde alleingelassen und gleichgültig zu sein.
Katholische Theologie hat der Sohn eines Protestanten und einer Katholikin einst studiert, obwohl er schon als Schüler Dogmen kritisierte und sich gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands engagierte. Immer wieder äußert er sich deshalb politisch zu Krieg und Frieden, Armut und Reichtum. Er selbst lebt zurückgezogen, ohne E-Mail und eigenes Telefon und doch über eine Kontaktadresse immer gesprächsbereit für Medien, auch wenn er heute nicht mehr in Talkshows sitzt und nicht wie bis vor 5 Jahren eine Radiosendung moderiert. Über sein großes Anliegen will er sprechen. Die Überwindung von Gewalt und Angst durch zur Hoffnung befreienden Glauben. Dafür brauchte die Institution Kirche nicht mehr, aber seinen Jesusglauben.
Davon redet die Religion im Sinne Jesu. Wie nimmt man verängstigte Menschen bei der Hand und führt sie vorbei an den Wächterengeln am Paradieseseingang in den Ort des Vertrauens, der unser Leben wäre?
Eugen Drewermann, Theologe, Therapeut und Kirchenkritiker, ist gestern 80 Jahre alt geworden. Christina Maria Purkert hat mit ihm gesprochen.
HR Info. Himmel und Erde.
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Aber gerade in unsicheren Zeiten wie jetzt ist es gar nicht leicht, sich eine fundierte Meinung zu bilden. Und was ist, wenn es dann zum Streit der Meinung kommt? Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Wie gehen wir damit um, dass andere Menschen anderer Meinung sind? Wie weit reicht da unsere Toleranz und wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit? Gerade in den sozialen Medien prallen ja die verschiedenen Meinungen oft ungebremst aufeinander. Die Anonymität des Netzes verleitet manche dazu, ihre Meinung ziemlich ungeschützt hinauszuposaunen. Viel Arbeit für die Social-Media-Redakteure, zum Beispiel bei der Tagesschau.
Alle 3 Sekunden trifft auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau ein neuer Kommentar von einer Leserin oder einem Leser ein. Das sind ungefähr 28.800 am Tag. Manchmal ist das eine Frage, oft aber eine Meinungsäußerung zum Post selber oder zu den vorangegangenen Kommentaren. In dieser Woche unter den meistkommentierten Beiträgen auf Facebook ein Stück zur Corona-Warn-App, darüber, wie sicher sie ist.
Toll, mein Smartphone hat Android 5.1, da geht die App nicht. Aber deshalb ein neues Smartphone? Nee, warum auch? Solange es geht, kaufe ich kein neues.
Ein Smartphone zu benutzen, wo es keine Sicherheitsupdate mehr gibt und offen ist für Angriffe wie ein Scheunentor, der sollte sich ernsthaft Gedanken machen, wie sicher seine Daten noch sind.
Viel zu tun für die 14 Redakteurinnen und Redakteure, die über den Tag verteilt die Social-Media-Postings der Tagesschau schreiben. Wer einen Post verfasst hat, betreut anschließend auch die dazugehörigen Kommentare. Da geht es zuallererst darum, die Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen voreinander zu schützen, sagt André Steins vom Social-Media-Team der Tagesschau.
Alles, was in irgendeiner Form diskriminierend ist, was beleidigend ist, Diffamierungen aller Art, das sind eben Punkte, wo es einfach darum geht, ein Diskussionsklima zu ermöglichen, dass es jedem irgendwie ermöglicht, in die Diskussion auch einzusteigen und sich nicht allein vom Ton der Diskussion schon abgeschreckt zu fühlen.
Die verschiedenen Plattformen haben unterschiedliche Diskussionsstile, erzählt André Steins. Auf YouTube etwa ist der Ton insgesamt ruppiger als auf Instagram.
Etwas, das von Landesverrätern und Kriegsverbrechern programmiert wurde, kann nicht sicher auf unseren Smartphones für uns sein. Die App ist da, um uns auszuspionieren und virtuelle Infizierte anzuzeigen, die in Wirklichkeit gar nicht dastehen.
Nur im Extremfall allerdings löscht die Redaktion einen Kommentar oder blockt gar einen Account. Eher geht es darum, in der Kommentarspalte Präsenz zu zeigen.
Wir stellen fest, dass wenn wir Nutzerinnen und Nutzer direkt ansprechen, dass wir sie zum Beispiel auch mit einer Frage versuchen, in eine Diskussionsrichtung zu lenken. Nicht im Sinne, dass wir die Meinung in eine Richtung lenken, sondern in dem Sinne, dass wir quasi mit einer Fragestellung versuchen, die Diskussion auch zu öffnen, dass solche Dinge sehr positiv aufgenommen werden.
Es gibt Verhaltensregeln für Kommentare bei den Social-Media-Kanälen der Tagesschau, eine sogenannte Netiquette. Für alle Nutzer ist damit klar, dass beispielsweise strafbare oder beleidigende Kommentare gelöscht werden können. Manche Accounts allerdings bewegen sich immer wieder ganz kalkuliert an der Schwelle zur Beleidigung. Der Umgang damit ist eine Herausforderung, sagt Social-Media-Redakteur André Steins.
Für uns ist die freie Meinungsäußerung einfach das höchste Gut. Wir lassen diese Dinge dann stehen und weisen aber eben in den allgemeinen Hinweisen auch immer darauf hin, dass man sich von solchen krassen Aussagen dann auch eben nicht provozieren lassen darf. Das ist eigentlich der wichtigste Ratschlag, den wir Nutzerinnen und Nutzern da geben können. Wenn man was Krasses liest, dann nicht in demselben Ton zurückzuschlagen.
Der Streit der Meinung ist manchmal ziemlich mühsam und gerade in den sozialen Medien prallen unterschiedlichste Meinungen oft sehr hart aufeinander. Wie die Social-Media-Redakteure der Tagesschau versuchen trotzdem, die Räume für den Meinungsaustausch offen zu halten, hat Theresa Rölke erfragt. Ich meine ja nur, wie wir mit unterschiedlichen Ansichten leben können. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Oft beobachten wir ja, dass in einem unversöhnlichen Meinungsstreit jeder bei seiner angestammten Position bleibt, am Ende vielleicht sogar noch viel unbeirrter seine Meinung vertritt. Aber es gibt auch das andere, dass ein Mensch seine Meinung ändert, manchmal sogar radikal ändert. Der Frankfurter Theologieprofessor und Jesuit Ansgar Wucherpfennig zum Beispiel. Er denkt heute anders über die christliche Haltung zur Homosexualität und will, dass auch die katholische Kirche insgesamt ihre Position verändert. Was ihn dazu gebracht hat, wollte unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat von ihm wissen.
Knapp 2 Jahre ist es her, dass der Name Ansgar Wucherpfennig Schlagzeilen machte. Damals gab es viel Aufregung, weil sich Direktor der Philosophisch-Theologischen Hochschule öffentlich für Homosexuelle ausgesprochen hatte. Das hatte ihn beinahe den Job gekostet. Trotzdem steht er auch heute noch dazu, dass die katholische Kirche ihre konservative Position zu Homosexuellen überdenken sollte.
Das Hauptproblem liegt für mich darin, dass sie damit nach wie vor Menschen sehr tief verletzt. Menschen, zu denen Eigenart es eben gehört, gleichgeschlechtlich zu lieben. Es gibt Menschen, die tief im Glauben geprägt sind und die aber die Äußerung der katholischen Kirche eben als Schmerz empfinden. Denn es lehnt sie ja ab, in einer grundlegenden Haltung, in der Kraft zu lieben. Und das gehört für uns alle zum Zentrum unseres Lebens.
Lange Zeit hatte er wenig Berührungspunkte zu Homosexuellen. Doch das hat sich mit der Zeit geändert. Ein guter Freund sei offen schwul und war lange katholisch. Durch diesen Freund hat Ansgar Wucherpfennig miterlebt, wie kompliziert, verletzend, aufreibend das ist, katholisch und schwul zu sein. Durch diese und weitere persönliche Kontakte hat er seine Meinung geändert.
Die Erfahrung in nicht nur einer Beziehung, also zum Beispiel, dass ich erlebt habe, wie sehr verantwortungsbewusst eine gleichgeschlechtlich liebende Frau in der Sozialarbeit sein kann, das ist nicht nur eine Erfahrung gewesen. Und das heißt, es gab so im Grunde genommen einen Konzentrationspunkt von verschiedenen Erfahrungen, die dann mich dazu gebracht hat, meine Meinung zu ändern.
Der Jesuit steht zu seiner überdachten Meinung. Andere Ansichten könne er aber nachvollziehen, weil er ja selber einmal anders gedacht habe. Er kann sich auch gut vorstellen, dass das nicht das letzte Mal war, dass er seine Meinung in einer so grundlegenden Haltung geändert hat.
Weil ich eben glaube, dass Menschen, die allzu sehr an festen Dogmen und Regeln hängen, und nicht bereit sind, ihre Meinungen zu ändern, dass die eigentlich steril werden und nicht die Fülle des Lebens und die Freude des Lebens wirklich erfahren können.
Inzwischen laufen Reformprozesse in der katholischen Kirche. Deswegen geht Ansgar Wucherpfennig davon aus, dass die katholische Kirche ihre Ansichten zur Homosexualität früher oder später ändern wird.
Ein radikaler Meinungswandel. Auch das ist möglich, wenn man bereit ist, auf andere Menschen zu hören und sich auf ihre Denkwelten einzulassen. Anne-Kathrin Hochstrat hat darüber mit dem katholischen Theologen Ansgar Wucherpfennig gesprochen. Ich meine ja nur, unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema heute. Je komplizierter die Fragen sind, desto schwerer fällt es eigentlich, sich eine fundierte eigene Meinung zu bilden. Das erleben wir jetzt gerade. In Sachen Corona sind ja so viele Fragen noch ungeklärt, da widersprechen sich auch wissenschaftliche Studien. Da steht so manche Meinung schnell auf sandigem Boden. Andererseits gibt es auch gerade jetzt Menschen, die schnell und vehement eine feste Meinung vertreten. Ist es eigentlich eine Typfrage, wie ich mir eine Meinung bilde und wie offen ich sie vertrete? Meine Kollegin Petra Diebold hat darüber mit dem Psychotherapeuten Werner Gross aus Offenbach gesprochen.
Herr Gross, mir fällt auf, dass wir überall nach unserer Meinung gefragt werden. Also egal, ob ich eine Urlaubsreise gemacht habe oder irgendwas bestellt habe oder mit dem Zug gefahren bin, immer muss ich meine Meinung äußern. Ihre Meinung ist gefragt oder Ihre Meinung bitte heißt es. Dann muss ich dann zu allem immer eine Meinung haben?
Nee, Ich denke, manche Dinge können einem auch am Hintern vorbeigehen. Also ich denke, man muss nicht immer darauf reagieren. Man kann sagen, das ist für mich wichtig, das will ich auch machen und da lasse ich einfach die Finger davon. Lasst mich doch in Ruhe mit diesem ganzen Kram.
Und wenn ich das bei anderen erlebe, dass diese auf ihrer Meinung beharren, da merke ich auch, dass ich schon genervt bin. Lasse ich es dann irgendwann am besten oder versuche ich da nochmal dagegen zu halten?
Also was eine gute Möglichkeit ist, ist im Grunde wirklich zu würdigen diese Position. Also zu sagen, ich höre deine Position, ich versuche sie auch zu verstehen. Kannst du mir das noch ein bisschen genauer erklären? Weil dann ist er so in der Verpflichtung, einfach selbst zu reflektieren, was es da ist. Häufig ist es nicht so, dass man sagt, wenn der eine ist, dann dagegen zu gehen, sondern eher im Sinne von, ich versuche zu verstehen, was du denkst, aber erklär es mir. Also das im Grunde in den fernöstlichen Kampfsportarten wie im Tai Chi ist genau das. Man übernimmt sozusagen die Kraft, die einem entgegenkommt und zieht sie in die Richtung. Und damit kommt der andere nämlich in die Verlegenheit, seine eigene Meinung nochmal reflektieren zu müssen. Und das ist im Grunde etwas, was meistens viel hilfreicher ist, als wenn da zwei Stiere aufeinander losbrattern und letzten Endes ist dann keiner der Sieger.
Wenn man einer Meinung ist, dann ist es sicher schön oder vielleicht schön, aber Meinungsverschiedenheiten sind ja doch häufig und auch wichtig. Muss man denn da immer seine Meinung sagen?
Also ich denke, zwei unterschiedliche Meinungen und Positionen, wir haben ja vorhin mal kurz drüber gesprochen, also man sagt, Reibung erzeugt Wärme und Entwicklung bedeutet eben auch, dass man sich auseinandersetzt, dass man sagt, okay, wenn das Ziel ist, wir suchen die beste Lösung gemeinsam, wenn man das als Ziel hat, dann ist es gut, sich da auseinanderzusetzen. Letzten Endes beruht ja unsere Demokratie darauf, auch dass es unterschiedliche Positionen gibt und geben darf. Und dass im Wettstreit eventuell die bessere Sichtweise oder der gemeinsame, der Kompromiss oder die Synthese sich daraus entwickelt.
Eine Meinung bilden, über Meinungen streiten. Petra Diebold sprach mit Werner Gross. Er ist Psychotherapeut am Psychologischen Forum in Offenbach. Und gute Informationen sind ja immer eine entscheidende Basis, um sich eine Meinung bilden zu können und mehr noch auch richtig handeln zu können. Das gilt hierzulande genauso wie zum Beispiel in Ostafrika, in Kenia. Damit die somalischen Flüchtlinge in den Lagern in Kenia auch alle wichtigen Informationen zur Corona-Krise bekommen, haben die Mitarbeiter eines unabhängigen Nachrichtenportals kurzerhand die Lautsprecher aufs Autodach geschraubt.
Ein Auto mit einem großen Lautsprecher auf dem Dach fährt durch das Flüchtlingslager Kakuma im Norden Kenias. Aufklärung auf Somali über die Gefahren durch das Coronavirus. Die Leute bleiben stehen, Kinder laufen hinter dem Wagen her. Verantwortlich für die Aktion ist Kanere, Abkürzung für Kakuma News Reflector. Ein unabhängiges Nachrichtenmagazin, das von Flüchtlingen produziert wird. Tolosa Kuricha ist der Chefredakteur. Wir senden nicht über das Radio. Die Installationen dafür wären zu teuer. In den vergangenen 10 Jahren haben wir verschiedene Internetplattformen genutzt, um unsere Hörer und Leser im Camp zu erreichen. Und jetzt in der Corona-Krise läuft eben viel über Lautsprecher. In Kakuma leben knapp 200.000 Flüchtlinge, vor allem aus dem Sudan und aus Somalia. Viele sind verunsichert, wie sie sich während der Pandemie verhalten sollen, sagt Tolosa Kuricha. Die Flüchtlinge machen sich Sorgen. Es gibt hier nicht genügend Krankenstationen. Darum fürchten viele, dass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Oberstes Ziel von Kanere ist, die Menschen über Hygiene und Vorsichtsmaßnahmen aufzuklären. Bisher breitet sich das Virus noch nicht im Lager aus. Das soll möglichst so bleiben. Viele haben ihr Verhalten schon geändert. Sie tragen Gesichtsmasken und waschen sich regelmäßig die Hände. So müssen sie weitermachen und sich an die Vorgaben halten. Kanere wird zurzeit von 12 Journalisten gemacht, alle selbst Flüchtlinge. Lisala Alfons kommt aus dem Kongo und ist seit 3 Jahren dabei. Mir hat das Arbeiten immer Spaß gemacht, auch wenn es auf rein freiwilliger Basis war. Ich kann das tun, was mir am meisten liegt: Geschichten recherchieren, um andere zu informieren. Seit kurzem bekommt sie für ihre Arbeit erstmals ein kleines Taschengeld. Die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, unterstützt Kanäre während der Corona-Pandemie. Eine Motivation für die Mitarbeiter, auch wenn sie ihren Job sowieso gemacht hätten, sagt Chefredakteur Tolosa Kurica.
We have a responsibility and a moral obligation to inform.
Wir haben eine moralische Verpflichtung, die Leute zu informieren und aufzuklären.
Kanere, das ist ein unabhängiges Nachrichtenmagazin von Flüchtlingen für Flüchtlinge in Kenia. Zum Weltflüchtlingstag stellte uns ARD-Ostafrika-Korrespondentin Antje Diekans diese wichtige Initiative vor. Ich finde es immer wieder toll, wenn Menschen mit guten Ideen auch Gutes bewirken können. Das war Himmel und Erde in HR Info. Die Sendung gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.